Reingehört, ein Podcast der VRM. Am 14. Juli 2021 sorgen heftige Regenfälle für eine Flutkatastrophe im Ahrtal im Norden von Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr jährt sich die Ahrflut zum 5. Mal. Wie berichtet man über solche Katastrophen und ihre Folgen und wie geht man als Journalist damit um? Wir haben reingehört. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Nikolas Hermeling, ich bin Volontär bei der VRM. Bei mir zu Gast ist heute Steffen Weber. Er ist Mantelreporter der VRM und hat über die Folgen der Ahrflut berichtet. Er war kürzlich erst noch einmal vor Ort und hat anlässlich des 5. Jahrestags der Flut mit den Menschen vor Ort gesprochen. Herzlich willkommen, Steffen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, guten Morgen und hallo.
Du warst kürzlich noch mal vor Ort und hast mit den Menschen im Ahrtal gesprochen. Wie geht es denen 5 Jahre später?
Ja, ich war eine Woche vor dem Jahrestag noch mal im Ahrtal und habe Leute wieder besucht, die ich schon vor ein paar Jahren kennengelernt hatte. Das erste Mal war ich 2-3 Monate nach der Flut im Ahrtal, als das Tal noch komplett zerstört war. Das sah wirklich aus wie im Kriegsgebiet damals. Kaputte Häuser, die Brücken noch nicht aufgebaut, es war noch viel Schlamm und Müll überall. Das waren eindrückliche Szenen und dann war ich nach einem Jahr noch mal da. Da hat man schon die ersten Anfänge der Wiederaufbauarbeiten gesehen. Und jetzt war ich nach 5 Jahren noch mal vor Ort, an denselben Stellen wie damals auch. Und man sieht den Wiederaufbau voranschreiten. Das Ahrtal entwickelt sich, es wird wieder aufgebaut, es kehrt zurück, kann man sagen. Aber die Spuren der Flut sind überall weiterhin sichtbar. Also es ist immer noch, sehr viele Ruinen sind vor Ort. Man sieht noch, dass viele Sachen nicht wieder aufgebaut sind. Aber, und das ist das Wichtigste, die Menschen blicken nach vorne. Meine Gesprächspartner haben alle gesagt, es geht voran, man hat wieder neuen Lebensmut gefasst, man will diese Aufgabe stemmen. Sie haben auch gesagt, es bleibt gar nicht viel anderes übrig. Ne? Also entweder sagt man bleibt im Tal und baut wieder auf, oder man verlässt das Tal. Und die meisten Leute, die Sie kennen oder mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie bleiben im Tal und wollen den Wiederaufbau angehen. Und das war ein positives Signal, schönes Zeichen vor Ort.
Ja, du hast schon angerissen, was du da alles sehen konntest. Um es nochmal ein bisschen besser zu verstehen, kannst du vielleicht zusammenfassen, was die Flut genau damals für ein Ausmaß hatte, was sie für einen Schaden angerichtet hat und welche Folgen das insgesamt hatte?
Das Ausmaß ist schwierig zu beschreiben. Es war die größte Naturkatastrophe in der Geschichte von Rheinland-Pfalz, eine der größten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es war einfach eine gigantische Flutwelle, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man das nicht dabei war, aber es war eine gigantische Flutwelle, die durch ein kleines, enges Tal gerauscht ist. Um das vielleicht zu verdeutlichen, es gibt Markierungen an Häusern. Hier stand die Flut und die sind auf 9 bis 10 Meter Höhe. Also man steht unten auf der Straße und guckt an einem Haus nach oben und sieht auf einmal einen Strich, hier stand das Wasser und du stehst da unten auf der Straße und denkst, boah, wie kann das sein? Weil es ein paar Meter weiter fließt die Ahr, das ist ein Flüsschen, ich glaube, da könnten wir, wenn wir drin laufen würden, wir zwei, wird uns das Wasser bis zu den Füßen gehen. Also das ist ein kleiner Bach gefühlt, der auf einmal auf 10 Meter Höhe angeschwollen ist. Und von diesem Ausmaß, von diesem apokalyptischen Ausmaß reden wir hier. Und die Folgen sind ja in Zahlen erschütternd. Ne? Es sind 135 Menschen in einer Nacht gestorben in Rheinland-Pfalz. Die Flut ging ja auch über NRW zum Beispiel, da sind auch weitere Menschen gestorben. Es wurden Häuser weggerissen, Häuser, die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang am selben Ort standen, waren weg nach der Nacht. Tausende Häuser wurden zerstört, Brücken wurden zerstört, Straßen wurden zerstört, es wurden Züge weggespült, also kräftige, fette Waggons, die in einem Dorf standen und am nächsten Tag ein paar Dörfer weiter gestrandet sind quasi. Die Menschen sind traumatisiert zurückgelassen worden in der Nacht. Es gab viele, die haben die Nacht auf dem Hausdach verbracht, um sich vor den Wassermassen zu schützen, haben Helikopter mit Taschenlampen angefunkt, um gerettet zu werden und konnten nicht gerettet werden, saßen da im Dunkeln, in der Angst, in der Ungewissheit, bleibt mein Haus stehen, haben Tanks, Autos und Bäume an sich vorbeischwimmen sehen. Also es ist schwierig zu greifen, wenn man es nicht miterlebt hat, aber allein die Schilderungen, die ich erfahren habe, die ich hören durfte, zeigen, was für ein Ausmaß diese Flut hatte, nämlich wirklich eine apokalyptische Jahrhundertflut, die so noch nie hier in Deutschland oder in Rheinland-Pfalz passiert ist.
Politisch hatte das Ganze auch Konsequenzen, richtig?
Ja, es gab ein halbes Jahr nach der Flut einen Untersuchungsausschuss im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Auch der größte Untersuchungsausschuss in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. 1,5 Jahre, 42 Sitzungen, teilweise 17, 18 Stunden Marathonsitzungen. Also wir haben morgens um 9 Uhr angefangen. Also wir, meine ich, die Journalisten saßen auf der Pressetribüne, die Obmänner und Obfrauen und Mitglieder des Ausschusses im Plenum. 9 Uhr morgens Start und manchmal hat das die letzte Vernehmung erst nachts um 3 geendet. Also wir saßen da teilweise stundenlang da und weil es einfach viel aufzuarbeiten gab. Ne, es war natürlich ein Jahrhundertereignis mit so vielen Sachen, die gleichzeitig passiert sind und immer entlang der Frage, gab es politisches Versagen, gab es politische Fehler rund um die Flut? Die gab es. 2 Ministerrücktritte gab es, prominenter Art. Einmal der Innenminister Roger Lewenz von der SPD hat die politische Verantwortung für Fehler in seinem Verantwortungsbereich übernommen, rund um die Flut ist zurückgetreten. Und die damalige Bundesfamilienministerin der Grünen, Anne Spiegel, war während der Flut Umweltministerin und somit auch Teil oder zuständig für die Warnketten. Die Hochwasserwarnung ist auch zurückgetreten aufgrund Versäumnisse rund um die Flut.
Gibt es denn noch Fragen, die heute ungeklärt sind?
Eine große Frage ist noch ungeklärt für die Menschen im Ahrtal. Wer hat letzte Schuld? Es gab Ministerrücktritte aufgrund von Versäumnissen. Ob die Personen jetzt aber auch Schuld hatten an den vielen Todesfällen, das ist ungeklärt. Für viele war der damalige Landrat zuständig für den Katastrophenschutz vor Ort der Hauptschuldige in deren Augen. Aber er wurde nie juristisch dafür belangt. Es gab ein Ermittlungsverfahren und am Ende des Verfahrens kam die Staatsanwaltschaft Koblenz zu dem Schluss, dass ein anderes Verhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wohl nicht die Todesfälle verhindert hätten. Deswegen wurden die Ermittlungen eingestellt. Das heißt, bis heute wurde niemand juristisch belangt für die Todesopfer, für die vielen traumatisierten Menschen, dafür, dass es keine Hochwasserwarnung vor Ort gab und viele Menschen also überrascht wurden von den Wassermassen halt. Ne? Wir müssen ja überlegen, die Flut war ein Ereignis, die hat sich über Stunden aufgebaut. Es hat morgens angefangen zu regnen, am Oberlauf ist der Fluss angeschwollen und über Stunden hinweg haben sich die Wassermassen dann durch die Ahr gewälzt, bis sie dann irgendwann 14, 15 Stunden später am Unterlauf angekommen sind. Und trotzdem gab es Menschen am Unterlauf, die nicht wussten, was auf sie zukommt zu dem Zeitpunkt. Und die Frage, wie kann das sein? Welche Mechanismen haben versagt? Welche persönlichen oder individuellen Fehler wurden begangen rund um die Flut? Wurde nie juristisch aufgearbeitet. Durch einen Untersuchungsausschuss politisch, aber eine juristische Aufarbeitung gab es bis heute nicht. Und das ist die große Frage, die für viele ungeklärt einfach ist. Wer hat aus juristischer Sicht Schuld an diesem Unglück?
Ja, du hast vorhin schon gesagt, dass man da teilweise an Häusern sieht, wie hoch die Flut stand und natürlich auch noch zerstörte Gebäude sieht. Welche Folgen der Flut sind denn heute noch vor Ort spürbar?
Wenn man im Ahrtal ist, fällt auf, dass halt erstmal gebaut wird. Es sind überall Bauzäune, es wird überall gehämmert, gebohrt. Also man, das ist der Sound des Ahrtals. Ne? Es klingt wie eine Großbaustelle. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wenn ich in Bangkok zum Beispiel bin. Wenn du in Bangkok läufst, hörst du die ganze Zeit Gehämmer, Lastwagen fahren hin und her, eine Schleifmaschine, eine Bohrmaschine und so hört es auch im Ahrtal an. Ne? Es ist weiterhin eine Großbaustelle und es gibt auch Menschen, die hatten nicht das Geld oder die Kraft, bislang den Wiederaufbau anzugehen. Das heißt, man sieht auch, auf ein zerstörtes Haus kommt ein gebautes Haus, kommt ein zerstörtes Haus, kommt ein gebautes Haus. Also es ist noch kein einheitliches Bild des Wiederaufbaus da, sondern immer so eine Art Flickenteppich aus Leute, die den Wiederaufbau gemacht haben, die ihr Haus modernisiert haben, die ein modern, also frisch saniertes Haus da stehen haben und das kann sein, dass beide Nachbargebäude noch Ruinen sind. Und das ist so ein bisschen der Anblick im Ahrtal. Ist alles im Wandel. Der Wiederaufbau soll bis zu 10 Jahre dauern, Minimum. Hieß es von Anfang an. Wir sind jetzt bei Jahr 5, das heißt Halbzeit. Es wird noch weitergehen, das Ahrtal wird sich weiter wandeln, aber die Spuren sind trotzdem weiterhin sichtbar. Plus natürlich, dass viele Erinnerungsstücke im Straßenbild an die Flut erinnern. Also es gibt eine aktuelle Werbeaktion, die heißt, das Ahrtal wird wieder bunt, so auf die Art, wir kehren wieder zurück, wir zeigen wieder Flagge, wir zeigen Farbe, wir sind nicht mehr grau, sondern wollen wieder positive Energie ausstrahlen. Und das erinnert an die Flut einfach vor Ort. Plus, die Flut hat viele Unterstützer damals in den Norden von Rheinland-Pfalz gelockt. Also es waren tausende Menschen vor Ort, die freiwillig hingefahren sind, um zu helfen. Und diese Solidaritätsbekundung, diese Danksagung sieht man auch noch in vielem Straßenbild. Es wurden Graffitis an die Wand gesprüht. Solidarität oder einfach das einfache Wort Danke sieht man überall an Hauswände gesprüht. Einfach, weil die Leute vor Ort den Helfern Danke sagen wollten und dann einfach was hinterlassen haben im Straßenbild.
Ja, wenn wir mal kurz vom Ahrtal weggehen und das ein bisschen allgemeiner halten, wie berichten wir als Lokaljournalisten über solche Katastrophen und worauf müssen wir da ganz besonders achten?
Wie bei jeder Großlage würde ich sagen, dass wir uns an den Fakten orientieren. Während so ein Unglück läuft oder kurz danach, herrscht vor Ort ja noch ein diffuses Bild. Also wir müssen uns auf seriöse Quellen berufen, keine Gerüchte aufgreifen, weiterstreuen. Wir müssen weiter, auch wenn es dynamisch ist, auch wenn ein großes Informationsbedürfnis herrscht, gucken, dass wir keine Multiplikatoren für Halbwahrheiten oder Gerüchte sind. Wir müssen gucken, dass wir uns an der Polizeiberichte orientieren, dass wir vertrauenswürdige Quellen sichten, auch vor Ort hinfahren und gucken vor Ort, Augenscheinnahme, und jetzt nicht alles übers Telefon machen. Ich meine, Flut ist ein Ereignis halt, ne? Das ist kein abstraktes Ereignis, das ist ein reales Ereignis, wo du hinfahren kannst und gucken kannst und einfach sich ein eigenes Bild machen. Das war im Ahrtal besonders eindrücklich, weil sowas zu sehen, so einen zerstörten Landstrich, das brennt sich tief ein in den Kopf, und man schreibt auch anders mit einem anderen Fingerspitzengefühl, mit einem anderen Bewusstsein, wenn man dieses Leid, diese Zerstörung und diese Katastrophe einfach gesehen hat. Deshalb sind es die beiden wichtigsten Faktoren: zum einmal überprüfbare Fakten wiedergeben, weiterleiten, und Augenscheinnahme, um einfach auch zu verstehen, zu wissen, über was man in dem Falle schreibt.
Wie geht man jetzt als Journalist auf Leute zu, die ihr Haus, Sachen von Wert und im schlimmsten Fall sogar noch einen geliebten oder mehrere geliebte Menschen verloren haben und die man jetzt aber für seine eigene Geschichte gewinnen will?
Mit viel Fingerspitzengefühl auf jeden Fall und im Idealfall über ein Netzwerk. Ich bin so vorgegangen, dass ich bei meiner ersten Geschichte kurz nach der Flut einen mir empfohlenen Bürgermeister in einem der betroffenen Orte kontaktiert habe und habe mit ihm telefoniert, habe ihm gesagt, was ich will, was mein Plan ist, dass ich gerne eine Reportage vor Ort schreiben würde, Betroffene kennenlernen würde, deren Geschichte hören würde, ob er mir jemanden empfehlen kann. Also ich bin nicht auf die Leute zugegangen und habe dann sie angesprochen direkt, sondern habe mich vermitteln lassen. Dann hat derjenige mir auch 2-3 Personen genannt. Dann bin ich zu denen gegangen, habe mit denen gesprochen. Ich wusste ja, die sind bereit, die sind vorgewandt, die wussten, was ich will. Und habe dann auch in jeder Zeit eine Exit-Option gelassen. Habe gemeint, wenn es jetzt zu viel wird, sie sich unwohl fühlen bei der Frage, dann lassen wir die aus. Das war auch für die Leute okay. Die waren relativ stabil, meiner Meinung nach. Und dann am Ende des Gesprächs hab ich gesagt, können Sie mir noch jemanden empfehlen? Und habe dann so eine Art Schneeballsystem gemacht über Bekannte und weitere Bekannte. Das wurde dann immer. Dadurch habe ich dann viele Leute kennengelernt und musste jetzt, sage ich mal, keinen überrumpeln, habe nicht an den Haustüren geklingelt und habe die Leute überrascht, sondern habe mich dann, sage ich mal, auf ein immer größer werdendes Netzwerk verlassen rund um die Recherche.
Im Falle des Ahrtals könnte man ja bei der VRM auch sagen, das liegt nicht in unserem Verbreitungsgebiet. Da nehmen wir Texte von Nachrichtenagenturen wie der dpa. Warum machen wir genau das nicht, sondern schreiben als Redaktion auch eigene Texte über das Ahrtal?
Ja, allein aufgrund der Größe des Ereignisses war es geboten, meiner Meinung nach auch, dass wir die Geschichte vor Ort selbst machen, beziehungsweise die Geschichten vor Ort selbst machen. Es war ja, sage ich mal, die Welle nach der Welle, ne? Es kam erst die Flutwelle und danach kam eine riesige Welle der Solidarität aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt, die mit Spenden, die einfach den Menschen vor Ort helfen wollten. Auch wir hatten eine eigene Spendenaktion bei der VRM damals gestartet. Da kamen auch über 1 Million Euro zusammen. Also das Schicksal der Menschen an der A hat auch hier in Rheinhessen, beziehungsweise im VRM-Verbreitungsgebiet, die Menschen stark bewegt einfach. Plus hinzu kam, wie ich eben auch schon mal ausgeführt habe, der Untersuchungsausschuss, der natürlich eine riesige landespolitische, auch bundespolitische Komponente hatte, um auch über diesen Untersuchungsausschuss angemessen schreiben zu können, war es einfach wichtig, auch vor Ort gewesen zu sein und die Geschichten vor Ort zu kennen, auch so ein bisschen die Nöte und auch die Sichtweise der Menschen vor Ort einzufangen. Man kann Aussagen im Untersuchungsausschuss später von Politikern anders bewerten, wenn man weiß, was die Notlagen vor Ort sind, welche Nöte vor Ort herrschen, wie die Menschen generell auch denken. Auch so ein gewisser Rückkopplungsprozess ist wichtig gewesen. Auf Artikel gab es auch Feedback. Ich habe Leserbriefe von der A erhalten, wo ich dachte, Mensch, guck mal, auch da werden meine Texte gelesen und es wird auch registriert. Es gab auch von Seiten der A, aber aus ganz Rheinland-Pfalz, ein riesen Informationsbedürfnis, auch nach der Flut, an jedem weiteren Entwicklungsschritt. Und dieses Bedürfnis, Informationsbedürfnis, haben wir mit unseren Artikeln stillen wollen und auch meiner Meinung nach angemessen stillen können.
Ja, und wie bereits angesprochen, jährt sich die Flut im Ahrtal dieses Jahr zum 5. Mal. Wie wurde das vor Ort begangen und welche Möglichkeit bieten solche Jahrestage dann auch wieder für uns als Redaktion?
Vor Ort gab es eine Gedenkveranstaltung. Bundeskanzler Friedrich Merz war vor Ort, neue Ministerpräsident Gordon Schnieder, Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident war zugegen und so wurde, sag ich mal, von politischer Seite aus den Menschen Respekt und Anerkennung und Solidarität gezollt für den Wiederaufbau, für das, wie sie standhaft geblieben sind und das Ahrtal gemeinsam wieder aufbauen. Vor Ort bei meinen Besuchen habe ich schon gehört allerdings, dass diese Veranstaltung ja mit gemischten Gefühlen aufgenommen wird. Also viele der betroffenen Flutopfer haben gesagt, boah, brauchen wir eigentlich nicht hier die. Das macht die Politik eher für sich. Wir brauchen andere Formen der Verarbeitung, der Anerkennung. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen einen konkreten Plan, wie das Ahrtal schnell aufgebaut wird. Also von der Gedenkveranstaltung haben wir nichts. Wir haben was davon, wenn der A-Radweg in 1-2 Jahren fertig ist, damit mehr Touristen wieder ins Ahrtal kommen. Weil Tourismus ist neben Wein das Ding im Ahrtal. Und da war dieser Gedenktag ja für viele zweitrangig. Ganz im Gegenteil, mir hat eine Familie, bei der ich war, erzählt, dass sie halt als kleine Tradition sich mit den anderen Bewohnern in ihrem Dorf an der Kirchentreppe unweit der A versammeln, Da werden ein paar Brezeln mitgebracht, ein bisschen belegte Brötchen, bringt eine Flasche Wein mit, ein bisschen Wasser, Apfelsaft für die Kinder. Und dann sitzt man den ganzen Abend zusammen und redet einfach. Ne? Das wäre die beste Therapie, zusammen Zeit verbringen, nochmal auch Ereignisse Revue passieren lassen, auch einen Blick nach vorne richten, jetzt nicht in der Vergangenheit verharren und sich bedauern, sondern einfach sagen, ey, wir sind hier eine Gemeinschaft, wir packen es zusammen, wir halten zusammen und wir gedenken auf unsere Art einfach diesem Tag. Und uns als Redaktion war das jetzt natürlich auch eine gute Gelegenheit, auch nochmal den Blick auf die Art zu richten. Wie gesagt, ich habe viele Leute besucht, die ich vor 3, 4 oder 5 Jahren schon mal besucht hatte. Einfach zu gucken, wie geht's denen? Ist auch journalistisch immer spannend, einfach, dass man auch dranbleibt. Also nicht Text schreiben und die Menschen vergessen, sondern wieder hinfahren. Das zeigt auch den Menschen, haben sie mir gesagt, vor Ort, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht vergessen werden. Weil das ist die große Angst bei vielen, dass irgendwann, je weiter die Katastrophe wegrückt, die Politik oder die Menschen des Ahrtal wieder ein Stück weit vergessen. Aber Aufmerksamkeit, Touristen und auch weitere finanzielle Mittel zum Wiederaufbau brauchen die Menschen einfach vor Ort. Und deshalb sind sie auch dankbar gewesen, dass wir weiter berichten.
Hast du auch das Gefühl, dass die Menschen vor Ort dieses traurige Jubiläum in Anführungszeichen zusätzlich emotionalisiert?
Kann ich schwer sagen. Also natürlich wird rund um so einen Jahrestag wieder was aufgewirbelt. Die Bilder kommen nochmal hoch. Wenn es jetzt anfängt zu regnen im Sommer, habe ich gehört, gibt es immer noch einige, die bang gen Himmel blicken und ja immer noch ein ungutes Gefühl einfach in der Magengegend haben. Dann ist halt auch so, da bin ich auch Teil natürlich von, es rennen halt viele Journalisten durchs Ahrtal rund um die Flut. Also allein als ich unterwegs war an den einen Tag, habe ich mehrere Kamerateams vor Ort gesehen, die auch Aufnahmen gemacht haben. Das ist natürlich, da wird man zusätzlich dran erinnert, was damals passiert ist. Ich gehe schon davon aus, dass die Menschen emotionalisiert werden. Es fehlt weiterhin auch an Therapeuten an der A. Viele kämpfen noch immer mit den posttraumatischen Störungen vor Ort. Aber zumindest mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, von denen ich mir die Informationen geholt habe, die haben zu mir gesagt, sie haben damit innerlich abgeschlossen, sie gucken nach vorne, sie wollen nicht mehr in der Vergangenheit verharren. Und der Jahrestag ist da, aber er emotionalisiert sie, aber er belastet sie nicht.
Nehmen dich persönlich manche Geschichten dann auch selbst emotional mit? Und wenn ja, wie gehst du dann damit um?
Ich habe es, glaube ich, geschafft, die letzten 5 Jahre eine relativ professionelle Distanz immer zu wahren rund um die A-Flut. Aber klar, so ganz gefeit ist man davor nicht. Also als ich zum ersten Mal kurz nach der Flut im Flutgebiet war, die Bilder werde ich, glaube ich, auch im Leben nicht vergessen, als ich da vor diesen Trümmerbergen stand und einfach, es sah wirklich aus wie im Kriegsgebiet. Also es war wirklich unvorstellbar, dieser Anblick von Müll, von Zerstörung, von Menschen, die zusammen angepackt haben, im dünnen Schlamm sich geschleppt haben, gearbeitet haben, einfach um ihr altes Leben wieder aufzubauen. Also das sind die zwei Komponenten. Auf der einen Seite der unfassbare Grad an Zerstörung von der Natur gemacht, diese Naturgewalt, die da gewütet hat oder gewütet haben muss, ich war ja nicht dabei. Diese Bilder haben sich eingebrannt, plus, wie ich auch gesagt habe, diese Markierung an den Häusern, bis hierhin stand das Wasser. Das ist einfach ein unvorstellbarer Anblick. Und auf der anderen Seite, was mir jetzt auch nach 5 Jahren immer noch, ein Kloß im Hals ist zu viel gesagt, aber immer noch so, sage ich mal, so ein Gefühl im Bauch ausgelöst hat, ist diese Welle an Solidarität, die damals durchs Ahrtal ging. Also wenn die Leute bis heute sagen, da sind Freundschaften entstanden und diese ganzen vielen Helfergeschichten, die jeder Bewohner in der A erlebt hat, dass Menschen aus ganz Deutschland gekommen sind, man hat angepackt, manche haben ihren Sommerurlaub umgelegt oder abgesagt und sind stattdessen ins Ahrtal gefahren mit einer Schubkarre und mit ein paar Schaufeln und haben einfach über Wochen hin geholfen, ohne Gegenleistung, einfach nur, um den Menschen zu helfen. Und wenn dann die Leute erzählen heute, die Betroffenen in der A, dann kriegen sie heute teilweise noch Tränen in die Augen. Und klar habe ich eine professionelle Distanz zu der ganzen Geschichte, aber auch das wäre natürlich auch gelogen, wenn ich sagen würde, das nimmt mich nicht mit. Also ich merke schon, das macht was mit den Menschen vor Ort, diese Solidarität hat was mit denen gemacht. Manche haben auch sogar sehr pathetisch gesagt, das hat ihnen den Glauben an die Menschheit wiedergegeben. Ich kann das verstehen, ich glaube das denen auch und mit mir macht das auch was, wenn ich sowas höre, auf jeden Fall.
Abschließend würde mich noch interessieren, was hat dich bei deinen Recherchen vor Ort am meisten beeindruckt?
Habe ich natürlich schon ein Stück weit eben so angedeutet. Na, das war die Hilfsbereitschaft einfach, die vor Ort geleistet wurde, die vielen Menschen, die geholfen haben, dass da Freundschaften entstanden sind. Und das war das Fundament. Und auf diesem Fundament, dieser Hilfsbereitschaft, haben die Menschen an der A es jetzt geschafft, Mut zu fassen, ein neues Leben aufzubauen und mit welcher positiven Energie die Menschen, die im Tal geblieben sind, jetzt in die Zukunft blicken und sagen, wir packen es jetzt erst recht. Und wir haben, das Ahrtal ist wunderschön. Ich kann jedem empfehlen, der noch nicht da war, mal hinzufahren, zu Not am Wochenende mal eine Pension sich zu mieten und wandern zu gehen im Ahrtal. Es ist eine schöne Region und die Menschen wollen wieder Gäste empfangen. Sie wollen, dass man ins Ahrtal kommt. Und diese positive Einstellung, dass man sagt, ey, wir haben es hier schön, trotz der Flut, trotz der Schäden, die hier immer noch zu sehen sind, kommt her. Und Das ist eine Einstellung, eine positive Lebenseinstellung, die ich beachtlich finde und von der sich viele Scheibe abschneiden könnten. Von daher, das hat mich am meisten beeindruckt.
Ja, dann vielen Dank dir, Steffen, für das Gespräch. Ich fand es wirklich sowohl interessant als auch natürlich eindrucksvoll, aber vor allem eben auch inspirierend, wenn man dann hört, wie viele Menschen vor Ort positiv vorausschauen und sich nicht unterkriegen lassen von so einer Katastrophe. Und das war Episode 305 von Reingehört. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.